NDR Info. Themen des Tages.
Ich gebe das Abstimmungsergebnis bekannt. Es sind 119 Stimmzettel abgegeben worden. Alle waren gültig. Von den gültigen Stimmzetteln gibt es 71 Ja-Stimmen, 47.
Ja, und so kann es also auch gehen bei der Wahl zum Regierungschef. Mit 71 Stimmen war klar, dass Peter Tschentscher erneut zum ersten Bürgermeister der Stadt Hamburg gewählt wurde. Heute am frühen Nachmittag verkündete Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit das Ergebnis. Und nachdem sie die Anzahl der Ja-Stimmen gesagt hatte, gab es erstmal langen Applaus, bevor sie dann weiterreden konnte. Und unsere Reporterin, die verrät uns hier auch gleich, wie viele Nein-Stimmen und Enthaltungen es aber auch gab. Außerdem schauen wir an Tag 1 der neuen Bundesregierung, welche Entscheidungen heute in Berlin anstand und wie sich der im zweiten Anlauf gewählte Kanzler Merz heute bei seinem Antrittsbesuch in Paris gegeben hat. Und schließlich beschäftigt uns noch die Papstwahl. Das Konklave in Rom hat heute angefangen und wir warten also wieder auf weißen Rauch. Hier in den Themen des Tages an diesem Mittwoch mit Janine Albrecht. Hallo. Der neue Bundeskanzler ist gleich an seinem ersten Arbeitstag im Ausland unterwegs. Friedrich Merz wolle einen Neustart in den Beziehungen zu Frankreich und Polen, sagte der CDU-Politiker im Flugzeug auf dem Weg nach Paris zum Antrittsbesuch bei Frankreichs Präsident Macron. Es gehe bei seinen Besuchen in Paris und Warschau nicht um konkrete Beschlüsse. Er wolle ein Zeichen setzen nach innen und nach außen für eine gute Zusammenarbeit mit diesen beiden Ländern, sagte Kanzler Merz. Heute Mittag wurde er dann im Hof des Élysée-Palastes von Macron empfangen. Und wie? Das berichtet Julia Borutta.
Im Élysée-Palast wurde heute ein strahlender Kanzler Merz von einem strahlenden Präsidenten Macron empfangen. Beide fühlten sich sichtlich wohl bei ihrem ersten offiziellen Treffen, demonstrierten Zuversicht und Tatkraft. Nur wenn Deutschland und Frankreich zusammenstünden, gäbe es auch Fortschritt in der Europäischen Union, so Friedrich Merz.
Deshalb haben Emmanuel Macron und ich einen deutsch-französischen Neustart für Europa vereinbart. Wir werden der deutsch-französischen Freundschaft neuen Schwung verleihen und wir werden unsere Zusammenarbeit auf allen Ebenen weiter vertiefen.
Macron betonte, man werde beim Thema Investitionspolitik, bei Verteidigung, Energie und Raumfahrt Hand in Hand arbeiten. Und zwar ohne Naivität, mit einem gemeinsamen Ziel und einer gemeinsamen Steuerung. Und wenn es Uneinigkeiten gibt, dann lösen wir die zusammen. Macron fand starke Formeln, um den Willen zur Zusammenarbeit zu untermauern. Wir werden uns synchronisieren und koordinieren, und zwar auch beim Arbeitsmarkt, bei der Steuerpolitik und uns so gegenseitig stärken. Wir wollen wieder zu diesem deutsch-französischen Reflex finden und bieten unseren Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaften, Wirtschaftswissenschaftlern und politischen Kräften an, zusammenzuarbeiten, um einen gemeinsamen Aktionsplan zu entwickeln. Die zur Schau gestellte Einigkeit kann jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch das neue Duo Merz-Cron, wie man es in Frankreich schon getauft hat, dicke Bretter wird bohren müssen. Beim Thema Energiepolitik etwa liegen Deutschland und Frankreich weit auseinander. Deutschland überbrückt den Weg zu den Erneuerbaren mit Kohle, Frankreich setzt auf CO2-arme Kernkraft. Über die Frage, ob diese tatsächlich grün sei, hatte man sich mit der Vorgängerregierung in Berlin gefetzt. Um unsere Unabhängigkeit bei der Energie zu garantieren, rufen wir dazu auf, dass auf europäischer Ebene Schluss ist mit der Diskriminierung einzelner Technologien, etwa mit Blick auf die Kernkraft oder die Erneuerbaren. Wir brauchen Investitionen in unser grenzüberschreitendes Stromnetz. Auch beim Thema Handelspolitik kann der gemeinsame Appell, den Merz und Macron heute zusätzlich auch in einem Gastbeitrag für den Figaro und die Welt lancierten, nicht verdecken, dass es schwer werden wird, im Gleichschritt zu laufen. Merz plädierte ausdrücklich für das Inkrafttreten des von Frankreich blockierten Mercosur-Freihandelsabkommens und betonte, man müsse zusätzliche Abkommen anstreben. Macron nickte zwar, stellte aber klar: Wir sind für Freihandelsabkommen, wenn sie unsere Erzeuger und Hersteller schützen und garantieren, dass sie gleich behandelt werden und zu gleichen Bedingungen arbeiten. Beim Thema Verteidigung zeigten sich Merz und Macron weitgehend einig. Man werde die Zusammenarbeit im deutsch-französischen Verteidigungs- und Sicherheitsrat vertiefen und auch neue Formate finden. Merz begrüßte noch einmal Macrons Vorstoß zur Ausweitung des französischen Nuklearschutzschirms.
Ich sehe die grundsätzliche Notwendigkeit, dass wir mit Frankreich und auch mit Großbritannien über die Frage diskutieren, wie wir eine solche Antwort der Abschreckung auch in Zukunft gemeinsam geben können. Aber dies ist ausdrücklich gemeint als eine Ergänzung zu dem, was wir gegenwärtig mit den Vereinigten Staaten von Amerika im NATO-Bündnis vereinbart haben.
Merz und Macron betonten einhellig, dass man an der Seite der Ukraine stehe und bereit sei, Sicherheitsgarantien zu geben. Aber nur, wenn es zu einem echten Waffenstillstand komme und die Amerikaner mit an Bord seien. Für das junge Duo in Paris und Berlin gilt es nun, den europäischen Partnern zu beweisen, dass der neue deutsch-französische Elan belastbar und von Dauer sein wird.
Und während Kanzler Merz auf Auslandsreise ist, hat sich sein Koalitionspartner SPD im Bundestag weiter neu aufgestellt. Die Fraktion hat einen neuen Chef, Matthias Mirsch. Er löst SPD-Chef Lars Klingbeil auf diesem Posten ab, der nun Vizekanzler und Bundesfinanzminister in der neuen schwarz-roten Regierungskoalition ist. Georg Schwarte.
Da steht er also vor dem Reichstagsgebäude, der neue SPD-Fraktionschef Matthias Mirsch. Fototermin mit seiner neuen Truppe.
Okay, gut, okay, das kriegen wir hin.
Das Foto, noch das kleinste Problem. 83,2% haben zuvor für den 56-jährigen Niedersachsen den gelernten Anwalt, den leidenschaftlichen Klimapolitiker und bisherigen SPD-Generalsekretär gestimmt. Kein brillantes, aber auch kein desaströses Wahlergebnis für den Nachfolger und engen Vertrauten von Vizekanzler Lars Klingbeil.
Und Sie sehen, wir sind ein Team aus erfahrenen, jungen Frauen und Männern. Und ich glaube, und das hat die Fraktionssitzung schon gezeigt, das wird richtig gut.
Richtig gut, das kann die SPD gerade brauchen. Mirsch hat eine Schlüsselposition, ist Bindeglied zwischen Regierung und Fraktion. Er muss künftig mit seinem Gegenpart bei der Union, Jens Spahn, dafür sorgen, dass der Laden zusammenhält, die Regierung die Mehrheit im Parlament bekommt, die noch im ersten Kanzlerwahlgang gestern nicht da war.
Der gestrige Tag hat gezeigt, dass 12 Stimmen Mehrheit nicht viel sind, dass wir sehr sorgfältig miteinander umgehen.
Das gilt auch für seinen Umgang mit einer SPD-Fraktion, die in den letzten Wochen nach Rolf Mützenich und Lars Klingbeil jetzt den dritten Chef an der Spitze hat. Auch deshalb bemüht Mirsch die stolze Parteigeschichte und zitiert Kurt Schumacher.
Man muss begeistert sein, um große Taten zu verbringen. Und ja, diese Begeisterung, die glaube ich, die wollen wir hier in den nächsten 4 Jahren leben.
An seiner Seite ebenfalls neu gewählt mit 82,5% der Nordrhein-Westfale Dirk Wiese als erster parlamentarischer Geschäftsführer. Und auch Dirk Wiese blickt noch einmal sehr versöhnlich auf das drohende Debakel von gestern Vormittag zurück.
Und ich glaube, das kann tatsächlich auch zusammenschweißen. Vielleicht war das gestern auch ein bisschen heilsam tatsächlich gewesen gestern, dass man doch gesehen hat, okay, hier muss man wirklich genau hinschauen an dem Punkt. Das ist sicherlich auch eine Aufgabe, die uns jetzt in den nächsten Wochen bevorsteht. Sicherlich auch mal bei schwierigen Themen.
Und die werden kommen. Dass Mirsch dabei im Bundestag auch Dinge wird voranbringen müssen, bei denen es etwa bei Richterbesetzung und anderen Verfassungsfragen eine Zweidrittelmehrheit braucht, hat er auf dem Zettel. Er möchte ein neues, ein unverkrampftes Verhältnis auch zur Linkspartei.
Sie wissen, dass wir beispielsweise im Koalitionsvertrag auch Dinge haben, die einer Zweidrittelmehrheit bedürfen, zum Beispiel der Reform der Schuldenbremse. Insofern werden wir natürlich alles auch daran setzen, dass wir diese Zweidrittelmehrheit mit Stimmen der Grünen und Linken und dieser Koalition zustande bekommen, damit wir beispielsweise diese Schuldenbremse reformieren können.
Viel zu tun in einem neuen Amt als Fraktionschef, das große Namen kannte. Herbert Wehner, Helmut Schmidt, Kurt Schumacher, Peter Struck, Franz Müntefering und jetzt also Matthias Mirsch. Sein Amt als SPD-Generalsekretär wird er abgeben. Wer nachfolgt, das klären gerade die Parteichefs Klingbeil und Esken.
Ja, und wer ist Matthias Mirsch, der nun als Fraktionschef die Sozialdemokraten im Bundestag anführt? Torben Ostermann stellt den Mann aus Niedersachsen vor.
Über Jahre war Matthias Mirsch ein Mann der zweiten Reihe. Stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Stellvertreter in Ausschüssen.
Mein Name ist Matthias Mirsch. Ich bin seit 2005 Mitglied des Deutschen Bundestages und vertrete die südliche Region Hannover.
Hannover, das ist mindestens mal ein Hinweis auf einen Mann, der Ambitionen haben könnte. Das ist spätestens seit Gerhard Schröder klar. Mirsch ist dort 1968 geboren und hat nach seinem Abitur Jura studiert und anschließend als Rechtsanwalt gearbeitet. 1990 ist er in die SPD eingetreten und hat sich langsam aber stetig den Weg nach oben gebahnt. Er ist Vertreter des linken Flügels seiner Partei und hat sich vor allem der Umweltpolitik gewidmet. Nach dem Rückzug von Kevin Kühnert ist er Generalsekretär seiner Partei geworden. Damit fiel ihm die Aufgabe zu, den Wahlkampf zu managen. Ein nicht ganz leichtes Unterfangen.
Olaf, ich bin mir sehr sicher, hier in dem Saal wussten es alle. Du bist der Richtige für Deutschland.
Die SPD und ihr Olaf haben die Wahl krachend verloren. Miersch aber blieb Generalsekretär. Und da kommt ein anderer Niedersachse ins Spiel. Lars Klingbeil, der mächtigste Mann in der SPD. Klingbeil und Miersch kennen sich ewig und gelten als enge Vertraute. Und so war es keine große Überraschung, dass Miersch einen Platz in der ersten Reihe erhält. Endlich erste Reihe. Der Fraktionsvorsitz. Sein Traumjob seit Jahren. Über Mirschs Privatleben ist wenig bekannt. Er lebt in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Für Schlagzeilen sorgte mal ein Fall aus seiner Anwaltszeit. In den 90er Jahren sollte die vor dem Jugoslawienkrieg geflohene Familie Ahmetovic nach Bosnien abgeschoben werden. Mirsch übernahm den Fall und verhinderte die Abschiebung. Der Sohn der Familie, Adis Ahmetovic, machte in der Politik Karriere und schaffte es 2021 in den Bundestag. Mirsch und er waren fortan Kollegen in der Fraktion.
Bei dem Namen Ahmetovic wurde ich sehr hellhörig, weil so häufig ist der Name ja nicht. Und insofern habe ich ihn dann gefragt, ob er mal seine Eltern bitten könnte, zu sagen, ob sie mit meinem Namen etwas anfangen könnten. Und dann hat er zu Hause seine Mutter gefragt und die hat dann natürlich dann gesagt, ja, Matthias Miersch kennen wir gut, denn das war damals unser Anwalt, der ermöglicht hat, dass wir hier bleiben können.
Doch es gibt auch Kritik an Miersch. Für Aufsehen sorgte seine Äußerung, dass Gerhard Schröder weiter zur SPD gehöre, trotz seiner Freundschaft zu Wladimir Putin. Was anhaben konnte ihm die Kritik nicht. Und Miersch ist nun nach vielen Jahren da angekommen, wo er immer hin wollte, in Reihe 1.
Konklave, das heißt übersetzt mit dem Schlüssel und daher auch die Bezeichnung Konklave, also im Sinne von eingeschlossen. Denn das sind die Kardinäle bei der Papstwahl. Abgeschirmt von der Öffentlichkeit sollen sie ihre Wahl treffen. Heute Nachmittag um 16.30 Uhr ging es los. Und zu diesem Zeitpunkt, vor etwa einer Dreiviertelstunde, habe ich mit unserer Korrespondentin Anna Giordano in Rom gesprochen, die sozusagen mittendrin war, wie Sie auch gleich im Hintergrund hören werden, als die 133 Kardinäle in die Sixtinische Kapelle eingezogen sind. Und ich habe sie gebeten, uns zu schildern, wie sich in Rom auf diese Papstwahl heute eingestimmt wurde.
Ja, das Ganze hat begonnen heute Vormittag mit einem feierlichen Gottesdienst, bei dem für die Papstwahl gebetet wurde. Da hat auch der Kardinaldekan Giovanni Battista Re noch einmal betont, dass es wichtig sei, einen Papst zu finden, der in die heutige Zeit passt, der den Herausforderungen aktuell gewachsen ist. Und dann gab es so eine Art Mittagspause und um 16:30 hat jetzt eben der Einzug, der feierliche Einzug, wie man hört, der Kardinäle ins Konklave, in die Sixtinische Kapelle begonnen.
Beschreiben Sie mal, was wir da gerade im Hintergrund hören.
Das, was man hört, ist die Allerheiligen-Litanei. Da werden die Heiligen angerufen, für die Kardinäle zu beten. Und während das gesungen wird, ziehen die Kardinäle in die Sixtinische Kapelle ein. Es sind ja 133, das heißt, es ist eine etwas längere Prozession. Und es wird auch ein bisschen dauern, bis die dann erstmal alle drin sind. Da sind in der Sixtinischen Kapelle lange Tische aufgebaut mit Samt bezogenen Stühlen. Und da stehen auch schon die ganzen Namensschildchen für die Kardinäle, die sich dann eben an ihre Plätze setzen können. Und dann geht es auch noch nicht direkt los mit der Wahl, sondern dann müssen die erstmal jeder einzeln einen Eid ablegen und schwören, dass sie während des Konklaves sich zu absoluter Geheimhaltung verpflichten. Und erst dann kommt das bekannte Extra Omnes, das heißt, dann heißt es, alle Medienübertragungen müssen aufhören, alle Menschen, die nicht mit der Wahl zu tun haben, gehen raus und dann beginnt der erste Wahlgang.
Und dann sind die Kardinäle 133 eingeschlossen. Aus ganzer Welt kommen sie da ja zusammen, um den neuen Papst zu wählen. Aus ihren Reihen, aber im Vorfeld hieß es, man kenne sich ja teilweise noch gar nicht so gut. Und wie wird denn da jetzt entschieden, wer dann als Papst in Frage kommen könnte?
Ja, das stimmt. Dazu haben jetzt natürlich auch in den vergangenen Tagen in dem sogenannten Vorkonklave diese Generalversammlungen gedient, dass sich die Kardinäle ein bisschen untereinander kennenlernen. Man geht aber trotzdem davon aus, dass jemand dann auch tatsächlich gewählt wird, der ein bisschen schon allen bekannt ist und immer wieder genannt wird Pietro Parolin, der unter Franziskus Kardinalstaatssekretär war, also die Nummer 2 im Vatikan. Er hat wohl recht gute Aussichten, er ist gut vernetzt, gehört auch so zum moderaten Lager, das heißt, ist weder total progressiv noch total konservativ und deshalb wird sein Name eben immer wieder genannt, aber andererseits heißt es ja auch immer, wer als Papst ins Konklave geht, kommt als Kardinal wieder heraus. Also mit Sicherheit sagen kann man das natürlich nicht.
Wie läuft denn dann diese Wahl ab und wann wird denn das erste Mal dann gewählt? Wann können wir dann auf den Schornstein schauen, ob schwarz oder weißer Rauch rauskommt?
Es steht fest, dass heute Abend schon einmal Rauch rauskommt. Welche Farbe wissen wir natürlich nicht. Aber es ist eben so, dass jetzt der Wahlgang dann heute Abend noch stattfindet und dass anschließend eben Rauch per Rauchzeichen kommuniziert wird. Wir haben eine Zweidrittelmehrheit zusammengebracht für die Wahl eines Papstes oder eben nicht. Es ist unwahrscheinlich, dass heute Abend schon ein neuer Papst gewählt wird. Also in den vergangenen Jahrzehnten hat es das nicht gegeben, dass nach einem Wahlgang schon der Papst feststand. Und das ist dann für heute quasi auch schon das erste Mal gewesen. Und es geht dann morgen weiter, aber dann eben nicht mit einem Wahlgang, sondern dann gleich mit 4 Wahlgängen.
Und das war Anna Giordano in Rom beim Einzug der 133 Kardinäle in die Sixtinische Kapelle, womit das Konklave die Papstwahl angefangen hat. Hamburg hat einen neuen alten ersten Bürgermeister. Peter Tschentscher von der SPD ist heute von der Bürgerschaft gewählt worden. Gut 2 Monate nach der Bürgerschaftswahl. Im Rathaus hat unsere Reporterin Jenny Witt diese Wahl verfolgt, von der wir ja schon zu Beginn der Themen des Tages die Bürgerschaftspräsidentin gehört haben, als sie das Ergebnis verkündet hat. 71 Stimmen waren für ihn. Die nötige Mehrheit lag bei 61 Stimmen. Und Jenny Witt verrät uns jetzt, wie viele Gegenstimmen und wie viele Enthaltungen es gab.
Ja, es gab 47 Nein-Stimmen, es gab eine Enthaltung. Das Interessante daran ist also, dass die SPD und die Grünen ja gemeinsam 70 Abgeordnete haben. Da hat Peter Tschentscher also noch eine Stimme aus der Opposition eingefangen, also viel Zuspruch. Und der neue, alte erste Bürgermeister war sichtlich erfreut über die Wiederwahl.
Ja, das ist eine große Ehre, dass ich 3-mal jetzt zum ersten Bürgermeister nacheinander gewählt wurde. Das ist auch eine große Verantwortung, die ich spüre. Und ich hoffe, dass ich und unser Senat die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger in unsere Politik in den nächsten Jahren auch bestätigen können.
Ja, nicht nur Peter Tschentscher hat sich gefreut. Ja, bei der Verkündung der Ja-Stimmen gab es gleich langen Applaus. Gab es nach der Kanzlerwahl gestern im Bundestag denn auch im Hamburger Rathaus sowas wie weiche Knie bei dieser Wahl oder galt das als sichere Nummer?
Also ich glaube nicht, dass hier im Rathaus irgendjemand ein solches politisches Beben wie in Berlin erwartete. Und Peter Tschentscher kam am Ende ja auch gut über die Ziellinie. Das sah aber bei den Senatorinnen und Senatoren ein bisschen anders aus, denn die müssen ja auch von der Bürgerschaft bestätigt werden. Und das haben tatsächlich nur 68 Mitglieder getan. Also haben 2 Mitglieder der rot-grünen Koalition nicht für die vorgeschlagenen Senatorinnen und Senatoren gestimmt. Ja, und es kann schon sein, dass es da irgendwo Unmut gibt, vielleicht darüber, wer einen Senatsposten bekommt hat und wer nicht. Aber trotzdem, insgesamt gibt es momentan recht solide Unterstützung für die neue Regierungskoalition.
Nach der Wahl des ersten Bürgermeisters wurde dann ja auch die zweite Bürgermeisterin und die übrigen Senatoren und Senatorinnen bestätigt. Viel Veränderung gibt es ja aber eigentlich nicht an Tschentschers Regierungstisch. Oder wer nimmt da jetzt Platz?
Ja, richtig. Da ist nur eine neue Senatorin dazugekommen, nämlich Mariam Blumenthal von den Grünen. Sie wird die neue Wissenschaftssenatorin. Und zwar, weil Katharina Fegebank in die Umweltbehörde umzieht. Da ist der Posten dann wiederum frei geworden, weil ihr Parteikollege Jens Kerstan nicht wieder zur Wahl angetreten ist. Der war ja gut 10 Jahre lang Umweltsenator und schon seit 2001 in der Bürgerschaft, also ein echter Veteran. Und dafür gab es dann auch wertschätzende Worte von der Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit.
Herr Kerstan, ich möchte Ihnen im Namen des ganzen Hauses für Ihr Wirken für die Freie und Hansestadt Hamburg unseren Dank aussprechen. Für die Zukunft wünschen wir Ihnen alles, alles Gute.
SPD und Grüne dirigieren ja jetzt seit 10 Jahren zusammen in Hamburg. Seit 2018 ist Peter Tschentscher Bürgermeister. Was will die Koalition denn jetzt in den kommenden 5 Jahren fortsetzen, aber was vielleicht auch verändern?
Naja, es gibt Einigkeit zu einigen Themen, zum Beispiel Bürokratieabbau, das wollen beide Parteien wirklich anschieben oder auch die Planung von Wohnungsbau und diversen Bauprojekten beschleunigen. Da gibt es Einigkeit, aber die SPD sagt auch, dass sie den Grünen in den Koalitionsverhandlungen so einiges abgewonnen hat. Besonders beim Thema Verkehrspolitik war das wohl recht kontrovers. Da will die SPD den Kurs ein bisschen ändern, ein bisschen weg von den Prioritäten der Grünen. Und die SPD konnte den Grünen zwar keine Behörde wegnehmen, dazu gab es ja auch ein bisschen Spekulation im Wahlkampf. Aber einige Zuständigkeiten in den Behörden, die sind jetzt umgeändert worden. Und deswegen ist jetzt zum Beispiel die SPD-geleitete Finanzbehörde wieder zuständig für die Bezirke. Das ist ein Bereich, der bislang bei den Grünen in der Wissenschaftsbehörde angesiedelt war. Naja, und die Bezirksämter sind halt die wichtigsten Kontaktpunkte für die Hamburgerinnen und Hamburger. Da hat die SPD natürlich gerne die Verantwortung für diesen Bereich. Und ja, wie sich die anderen Themen so zurechtschütteln, müssen wir in den nächsten Wochen und Monaten mal sehen.
Die SPD, die ist ja bei der Bürgerschaft auch stärkste Kraft geblieben. Die Grünen sind auf Platz 3 gerutscht und trotzdem ist nicht die CDU als zweitstärkste Kraft der Koalitionspartner der SPD geworden. Was ist da jetzt auch in der Bürgerschaft für ein Miteinander oder auch Gegeneinander zu erwarten? Wo wird die Opposition Rot-Grün dann auch in die Parade fahren?
Ich denke, wir können mal annehmen, dass die CDU und die Opposition generell sich auf ihre traditionellen Themen besinnen werden. Bei der CDU wäre das zum Beispiel innere Sicherheit. Das war ja auch ein ganz, ganz großes Thema auf den Wahlkampfplakaten. Aber auch Verkehr. Da vertritt die CDU ja eher die Position, dass Autofahrende benachteiligt werden in Hamburg zugunsten von FußgängerInnen und Radfahrern. Auch die Wirtschaft natürlich. Das ist ja auch ein Kernthema der CDU, dass die Wirtschaft hier in Hamburg halt nicht so stark ist, wie sie sein sollte, dass sie vor sich hin dümpelt. Und dann gibt es ja noch die großen und auch sehr sensiblen Fragen, der Umgang mit der AfD, wie sich die CDU dazu positionieren wird und wenn es ein Verbotsverfahren geben sollte im Vergleich zu den anderen Parteien, was die Opposition da sagen wird, muss man auch mal schauen. Aber da gibt es mit Sicherheit einige Kluften, die sich auftun werden.
Informationen von unserer Hamburg-Reporterin Jenny Witt. Ist das jetzt in Hamburg einfach nur ein Weiter-so und ist das schlimm? Oder was ist von der neuen alten rot-grünen Regierung zu erwarten? Die Meinung von Gerd Wolf, der sich bei NDR Info um die norddeutsche Landespolitik kümmert.
NDR Info. Die Meinung.
Der Bürgermeister. Nach bislang 7, nun weitere 5 Jahre. Weiter so. Der Senat. Eine neue, eine Umbesetzung. Weiter so. Die Koalitionsvereinbarung. Wenig Neues, ein bisschen roter und weniger grün, aber weiter so. Hamburg bleibt der Komet im politischen Universum, der den Fliehkräften trotzt. Mit einer AfD auf Normalmaß und einer sozial engagierten Linken, deren Stimmenanteil noch immer deutlich unter der Armutsquote dieser reichen Stadt liegt, bleibt viel Raum für bürgerliche Mitte. Diesen Platz füllt der rot-grüne Senat nun schon seit 10 Jahren. Auf bekannt unaufgeregte Art, die wohl nur in Norddeutschland dem Wählerwunsch entsprechen kann. Ein bisschen langweilig, solide, hanseatisch eben. Angeführt von einem ersten Bürgermeister, der Politik medizinisch angeht. Mit Anamnese, Diagnose und Verordnung. Hamburg ist der erfolgreichste deutsche Stadtstaat. Vor allem in der Bildungspolitik hat die Hansestadt mittlerweile viel vorzuweisen. Natürlich bleiben Baustellen, Wohnungsnot, verschleppte Digitalisierung, der schwächelnde Hafen und am Ende die Einsicht, dass der ewige Kampf zwischen Autofahrer und Radler nicht zu einseitig geführt werden darf. Aber innere Sicherheit und illegale Migration werden in Hamburg künftig weit weniger liberal angegangen. Der Senat, hier federführend die SPD, will nach den Stimmenverlusten der jüngsten Wahl wieder zurück an den Puls der Stadt. Es gibt wenig Gründe, warum das geräuschlose Regieren nicht auch in den nächsten 5 Jahren fortgesetzt werden könnte. Die deutsche Schuldenpolitik schwemmt bald weitere Millionen in eine wohlhabende Stadt. Wer fürchtet, dass Gelder ungenutzt versanden, kann sich Peter Tschentscher als erfahrenen Sachverwalter vorstellen. Die Tatsache, dass er eine Stimme mehr erhielt, als Rot-Grün in der Bürgerschaft hat, belegt den Vertrauensvorschuss. Hamburg zeigt, es gibt viel Schlimmeres als weiter so.
Die Meinung von Gerd Wolf, der sich hierbei in der Info um die norddeutsche Landespolitik kümmert. Und das waren die Themen des Tages an diesem Mittwoch, an Tag 1 der neuen Bundesregierung, an dem Hamburgs erster Bürgermeister Tschentscher im Amt bestätigt wurde und in Rom das Konklave zur Papstwahl angefangen hat und die sich auch ganz bequem als Podcast abonnieren können, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.